Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute habe ich wieder ein paar Impulse für dich mitgebracht, die dich dabei unterstützen sollen, erfolgreicher zu werden, vielleicht durch Reflexion, vielleicht durch Zielsetzung, vielleicht durch Organisation, eigene Strukturen oder eben auch die Fähigkeit, Disziplin zu entwickeln. Hör einfach mal bis zum Ende rein und wenn dir dazu Gedanken durch den Kopf schießen, nimm dir vielleicht zwischendurch kurz die Zeit, drück Pause, mach dir ein paar Notizen, weil Impulse alleine bringen dir keine Ergebnisse. Du musst die Impulse auch mal in Ergebnisse verwandeln und nicht einfach nur immer zuhören, was andere Leute machen. Tatsächlich ist es genauso, wie du das aus anderen Lebensbereichen kennst. Es gibt Menschen, die sind völlig übergewichtig, gucken aber gerne Sport. Das ist zwar irgendwo vielleicht okay, auf der anderen Seite macht es dich aber nicht sportlicher. Und wenn du selber auf dem Sportplatz oder in irgendeiner sportlichen Disziplin Erfolge erreichen willst, wirst du um das Training herum nicht darum herumkommen. Zuschauen alleine bringt nichts, du musst selber aktiv werden. Und so ist es hier letztlich mit dem Podcast auch. Wenn du immer schön zuhörst, freue ich mich extrem. Mir schreiben ja immer mehr Leute auch auf LinkedIn und Instagram, dass sie hier jede Folge hören. Gerade jetzt hatten wir gerade beim Upload irgendeinen Fehler gemacht. Da gab es tatsächlich einen kleinen Delay bei einer Folge. Kamen direkt mehrere Rückmeldungen. Hey, was ist los? Ich warte auf die Folge. Wo ist die? Wo ich mir gedacht habe, oh krass, wenn das teilweise schon bei Leuten zur Routine geworden ist, dass sie sich da jede Woche Dienstag die neue Episode reinziehen, freue ich mich natürlich extrem darüber. Aber heute möchte ich mal mit dir über das Thema innerer Antrieb sprechen. Ich bin schon wieder seit 3.40 Uhr wach, es ist Sonntagmorgen, die Familie schläft noch. Ich hatte jetzt die Wahl, mich einfach von links nach rechts zu drehen und stundenlang mit der Bettdecke zu kämpfen oder einfach aufzustehen und die Zeit, die mir jetzt einfach geschenkt wurde, zu nutzen, um andere Dinge zu tun, habe ich dann auch. Meine Mitarbeiter sind bereits mit den ersten WhatsApp-Nachrichten versorgt worden, weil ich ein paar Ideen hatte, wie wir ein bisschen besseres Marketing machen können, wie wir vor allen Dingen auf LinkedIn nochmal ein paar andere Content-Pieces zur Verfügung stellen können, um einfach Menschen bessere Einblicke in den Ablauf unserer Roadshow zu geben und auch die Mehrwerte aufzuzeigen, weil tatsächlich ist ja Roadshow und Rollenspiel für den einen oder anderen gar nicht so eine schöne Vorstellung. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir immer sehen, was die Leute für massive Durchbrüche erreichen, wenn sie mal so ein Rollenspiel gemacht haben, wenn sie die Argumentation in ihrem Verkaufsgespräch von mir haben optimieren lassen und wenn sie dann im Nachgang vielleicht auch diesen Audioschnipsel nutzen, sich das noch 10, 12 Mal anhören, einfach niederschreiben, adaptieren und dann in Zukunft einfach mehr Abschlüsse erreichen. Aber das ist so, dass so ein Rollenspiel halt auch tatsächlich dann auf so einer Roadshow mal 20 Minuten dauern kann. Das kannst du auf LinkedIn nicht teilen. Deshalb habe ich heute Morgen die Idee gehabt, wir werden das jetzt mal isolieren, aus dem ganzen Videomaterial rausrendern, in kleinen Häppchen zur Verfügung stellen und dann vielleicht zwischendurch einfach mal auf Social Media teilen. Genauso wie ich immer wieder Rückmeldungen von Teilnehmern kriege, die auf der Roadshow live dabei sind und immer sagen, das war ein geiles Zitat, das war mal wieder ein cooles Statement. Das hätte ich gerne mal separat in irgendeinem Sprüchebuch von Philipp Semmelroth. Sowas können wir natürlich nicht herstellen, aber mein Team hat angefangen, bestimmte Sachen mitzuschreiben. Und dann habe ich gesagt, vielleicht sollten wir auch das Zeug einfach jetzt mal an den Start bringen, um das einfach mal da draußen mit euch allen zu teilen. Also seid mal gespannt auf das, was da kommt. Ich habe es, wie gesagt, heute Morgen auf den Weg gebracht. Meine Mitarbeiter werden sich wieder schütteln und werden wieder denken, der Typ hat einfach keine Ahnung, was man nachts im Bett alles machen könnte, weil er einfach zu selten da drin ist. Aber gut, so ist es halt. Der innere Antrieb hält mich halt manchmal wach und darüber möchte ich mit dir einfach mal sprechen. Dann kannst du auch mal verifizieren, wie es da um den inneren Antrieb bei dir gestellt ist. Ich habe ja eine NLP-Ausbildung. Neurolinguistische Programmierung ist heute gar nicht mehr so on vogue, wie es früher der Fall war. Gar nicht mehr so viele Leute reden darüber. Teilweise wird auch über NLP so ein bisschen abfällig gesprochen, wenn du Leute hörst, die sich damit auseinandersetzen oder gerade im Gespräch diese Methodik fällt. Aber tatsächlich glaube ich, wenn du NLP wirklich mal analysierst und da so ein paar Sachen für dich rausnimmst, dann kannst du damit eine ganze Menge tolle Ergebnisse erzielen. Mein persönliches Highlight ist ja immer meine eigene Selbsthypnose, die mich in die Lage versetzt hat, gegen meine Höhenangst anzukämpfen. Ich habe mich mit einem NLP-Mechanismus so hypnotisiert, dass ich tatsächlich total entspannt zu so einem Fallschirmsprung gehen konnte. Bin dann aus 4000 Metern mit dem Fallschirm abgesprungen. War dann ja knapp eine Minute später wieder auf dem Boden und alle um mich herum waren voll am Feiern, weil sie wussten, der macht das wegen seiner Höhenangst, der macht das zum allerersten Mal, der hat das auch tatsächlich hier echt gut gemeistert. Aber ich habe gesagt, Leute, ich habe jetzt keine Zeit zu feiern, ich muss jetzt wieder zum Kunden, habe meine Sachen zusammengepackt, bin dann wieder nach Leverkusen gefahren, ja, und habe dann einfach den nächsten Kunden besucht und tatsächlich war die Sache dann für mich erledigt. Höhenangst ist weg, alles mit einem einzigen Sprung und ich wäre niemals gesprungen, wenn ich mich nicht hätte hypnotisieren können. Weil tatsächlich ist einfach die Problematik ja die, wenn du vor irgendwas massiv Angst hast, klingt es zwar super spannend, wenn dir einer sagt, du musst durch die Angst hindurchgehen, du musst die Angst bekämpfen, du musst dich der Angst stellen, aber das ist natürlich für denjenigen, der diese Angst nicht spürt, super leicht zu erzählen. Derjenige, der davon betroffen ist, wird sich da nicht ganz so leicht tun. Und von daher war ich froh, dass ich da eine Methode gefunden habe. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, wie das alles abgelaufen ist. Das ist nicht die Folge dafür. Worüber ich sprechen möchte, ist innerer Antrieb. Und bei innerer Antrieb, wenn wir bei NLP bleiben, ist es einfach so, dass die Theorie das Ganze runterbricht auf zwei Motivations- oder Ansatzpunkte. Das eine ist die Von-Weg-Motivation, das andere ist die Hinzu. Von-Weg heißt einfach nur, du willst irgendwas nicht mehr haben, du willst dich von irgendwas entfernen, du willst irgendwas dauerhaft in den Griff kriegen, du willst irgendwas dauerhaft abgestellt haben. Hinzu heißt, du möchtest Ziele erreichen, Freude erleben, Dinge in der Zukunft haben, und zwischen diesen zwei Polen befindet sich jeder einzelne von uns, teilweise auch dominierend in einem Bereich, aber dann teilweise auch auf bestimmte Lebensbereiche bezogen, mal in dem einen, mal in dem anderen Bereich. Ich möchte das jetzt mit ein paar Beispielen untermauern. Stell dir einfach mal fiktiv vor, du hast irgendwie eine coole Firma, in deiner Firma läuft alles ziemlich gut, du hast Kundenprojekte, du hast aber auch viele Daten rund um Kunden, und irgendwie wäre dir auch klar, wenn deine Kundendaten plötzlich morgen weg sind, weil du die beispielsweise in der Cloud, in einem CRM-System speicherst oder in irgendeinem lokalen Serversystem, und da könnte es ja mal brennen, da könnte es einen Wasserschaden geben, da könnte irgendwie ein Einbrecher kommen, da könnte in der Cloud jemand irgendwas hacken, da könnte irgendjemand was löschen, dann wäre alles weg und es würde dich natürlich ganz heftig zurückwerfen. Und durch meinen eigenen Background mit meiner IT-Firma habe ich ja öfter solche Gespräche geführt. Viele Menschen kaufen zum Beispiel eine Datensicherung einfach nur, weil sie weg wollen von der Angst, alles verlieren zu können. Weil sie weg wollen von der Angst, dass sie plötzlich nicht mehr weiterarbeiten können. Das heißt, wenn du sowas verkaufen willst, musst du halt viel über dieses von weg sprechen und immer sagen, sie sind aktuell hier und wenn sie in die und diese Sachen investieren, dann kann ich sie davon befreien, dann wird ihr Leben in Zukunft einfacher werden, dann werden sie diese belastenden Faktoren nicht mehr länger berücksichtigen müssen. Ja, und wenn jemand darauf reagiert, kriegst du den dann halt auch schneller überzeugt. Wenn du jetzt jemanden hast, der eben auf der anderen Seite stark dominiert, unterwegs ist, also beispielsweise eher so der Hinzu-Typ ist, dem musst du immer so die Chancen in der Zukunft aufzeigen. Dem würdest du beispielsweise, wenn du Finanzdienstleistungen verkaufst, nicht sagen, hör mal zu, ich schütze sie davor, dass sie irgendwann nichts mehr haben, sondern du argumentierst eher, wenn sie hier investieren, bauen wir ihnen ein Vermögen auf, was ihnen in der Zukunft, in den nächsten 10, 15 Jahren oder vielleicht im Ruhestand einfach ein wunderbares Leben erlaubt, was vielleicht auch dazu führt, dass sie Überschüsse erzielen, die sie selber gar nicht mehr ausgeben können, dass sie Geld an die nächste Generation weitergeben können. Das heißt, bei dem Hinzu-Ansatz gehst du hin und skizzierst ein Bild in der Zukunft, was einfach auch eine gewisse Faszination auslöst und was dann auch diesen Wunsch triggert, aus dem Hier und Heute dahin zu kommen, um dann mit deinen Investitionsoptionen diesen Weg zu beschreiten. Das heißt also, von weg oder hinzu sind zwei Punkte, die kannst du auch in der Mitarbeiterführung ganz gut nutzen. Es gibt Leute, die wollen immer von irgendwas weg, andere wollen irgendwo hin. Da kannst du dann entsprechend über soziale Sicherheit oder vielleicht auch Status und Anerkennung sehr, sehr viele Impulse setzen. Aber am Ende ist es ja so, wir reden im Verkauf und bei Führungen und bei vielen anderen Sachen immer darüber, wie man andere Menschen motiviert. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass du erstmal deine eigenen Mechanismen verstehst. Dann kannst du erstens besser analysieren, wie sowas wirkt, was funktioniert, was nicht funktioniert und auch mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hat. Aber du kriegst halt auch mehr Kontrolle über die Dinge, die du selber erledigt haben willst. Weil der eine oder andere muss ja manchmal auch Aufgaben von uns erledigen, wo wir einfach keinen Bock drauf haben. Und wenn du selber weißt, wie du dich motivieren kannst, weil du das mal richtig analysiert hast, dann kriegst du natürlich auch planbar einfach immer wieder die Kraftreserven mobilisiert, die notwendig sind, um irgendeinen Mist auch einfach mal zu beseitigen. Ich meine, der ein oder andere Unternehmer und Unternehmerin wird vielleicht direkt schon beim Bereich Belege suchen, die ja auch einfach manchmal gesucht werden müssen, wissen, was ich meine. Aber das Ganze ist ja auch ein bisschen komplexer. Trotzdem mach dir mal Gedanken darüber, weil ich immer glaube, wenn dein Antrieb extrem groß ist, dann ist zum Beispiel auch das Schlafbedürfnis gar nicht so hoch. Weil tatsächlich ist ja ein hoher Antrieb, ein hoher Tatendrang, ein hoher Wunsch, irgendwelche Ergebnisse zu schaffen, auch damit verbunden, dass man irgendwie weiß, okay, das wird auch mit dem Einsatz von Zeit verbunden sein. Und dir steht einfach mehr Zeit zur Verfügung, wenn du vielleicht einfach qualitativ besser schläfst und nicht quantitativ länger. Viele liegen ja teilweise auch ewig lange im Bett, ohne dass das wirklich was bringt. Weil tatsächlich ist es so, wenn du mal analysierst, wie dein Schlafrhythmus aussieht, gibt es ja genug Tracker und so, wirst du tatsächlich feststellen, einer von uns hat vielleicht ein Schlafbedürfnis von 5 Stunden, der andere von 6, der andere von 7, der dritte von 8 oder 9 oder was auch immer. Aber tatsächlich macht es eben keinen Sinn, länger zu schlafen, als du wirklich brauchst. Für mich reichen 7,5 Stunden völlig aus. Wenn ich 7 Stunden schlafe, geht's. Wenn ich 6 Stunden schlafe, kriege ich den Tag noch geregelt, bin dann aber schon irgendwie auch ein bisschen angeschlagen. Das würde ich auf Dauer nicht ewig durchhalten. Und wenn ich deutlich länger schleife, bringt es aber überhaupt gar nichts. Dann bin ich tatsächlich einfach müde, weil ich das Gefühl habe, ich habe zu lange geschlafen. Gerade wenn ich dann mal so im Ausland war und dann vielleicht zurückkomme mit Jetlag und alles so ein bisschen durcheinander ist, kann es ja durchaus mal passieren, dass wenn du morgens aufwachst und du guckst auf die Uhr, dass du da 10 Stunden gelegen hast, aber du bist ja nicht erholter, als wenn du deine ideale Schlafdauer in meinem Fall halt 7,5 Stunden erreicht hast. Und wenn man das mal begriffen hat, dann weiß man halt auch, dass es keinen Sinn macht, einfach nur am Wochenende auszupennen, nur weil mehr Zeit zur Verfügung steht, sondern könnte man sich tatsächlich auch den Wecker stellen, um nach seinem idealen Zeitfenster einfach wach zu werden. Weil du verlierst nichts, du kannst die freie Zeit nutzen, machst ein bisschen Sport, machst ein bisschen was für den Kopf, also Weiterbildung, oder machst vielleicht auch hier, wie ich, einen Podcast oder irgendwas anderes, was nach hinten raus vielleicht auch mal einen Kunden bringt. Und das hängt aus meiner Sicht alles mit dem inneren Antrieb zusammen. Wenn du dich jedes Mal echt aufraffen musst, diese Dinge wieder zu stemmen, die du da auf dem Tisch vorfindest, dann machst du vielleicht irgendwas falsch. Dann ist vielleicht dein innerer Antrieb auch dadurch einfach gebremst oder inzwischen fast schon getötet worden, weil du einfach zu sehr fremdbestimmt bist. Ich glaube, dass es sehr viel Zufriedenheit im Leben auslöst, wenn man eine gewisse Selbstkontrolle spürt, wenn man einfach das Gefühl hat, man hat selber so ein bisschen Einfluss darauf, womit man sich beschäftigen muss, worauf man sich konzentrieren kann, was man gerade tun muss. Das ist natürlich nicht jedem vergönnt, aber Leute, die diesen Podcast hören, sollten definitiv in der Lage sein. Sonst bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin, weil du hörst das richtige Material. Aber tatsächlich ist es halt so, ich glaube, das Gefühl von Selbstbestimmung bringt halt extrem viel Zufriedenheit mit sich und führt dann eben auch dazu, dass Leute einfach immer wieder neue Kraftreserven finden, mal losgelöst davon, was der Erholungsgrad sagt. Beobachte einfach mal nur ein Kind. Kinder spielen ja teilweise auch extrem lange. Gerade wenn du mit Kindern ins Schwimmbad gehst und die sind sehr wasseraffin, die werden ja selten an den Punkt kommen, dass sie sagen, können wir jetzt bitte nach Hause gehen, ich bin echt müde, sondern die wollen nochmal rutschen, die wollen nochmal schwimmen, die wollen nochmal den Ring da aus dem Wasser holen, die wollen nochmal irgendwie was anderes da machen, was halt auch anstrengend ist, und dann fallen sie im Auto direkt mehr oder weniger um, pennen direkt ein, oder du bringst sie nach Hause und sie fallen direkt um, weil sie einfach sozusagen ihre Kraft Reserven völlig aufgebraucht haben, aber der innere Antrieb, noch mehr Spaß zu erleben, war so hoch, dass sie das gar nicht gemerkt haben. Und das kennt ja jeder von uns, das ist eigentlich ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und da möchte ich halt einfach mal immer für Werbung machen, dass du dich immer mal wieder damit auseinandersetzt, was löst diese Gefühle bei dir aus, weil dann wirst du echt richtig leistungsfähig. Also ich war jetzt gerade auch wieder in Amerika, lange im Flugzeug, und für mich war es echt schwierig, den zweiten Film zu gucken. Erst habe ich gar nichts geguckt, dann habe ich da ein bisschen was gelesen, dann gab es Essen, dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt guckst du mal so einen Film, da war der Film rum, und dann dachte ich, gut, jetzt war es eigentlich ein ganz netter Film, aber eigentlich hast du jetzt in der Zeit ja auch nicht wirklich viel erreicht, und dann habe ich mir überlegt, was könntest du denn jetzt machen, dann habe ich mir tatsächlich für 29 Euro so ein Internetticket gekauft, weil ich dachte, ach, ein bisschen Internet ist nie verkehrt für die Arbeit, dass das dann total Grütze funktioniert hat, hat mich nur kurzfristig aufgeregt, weil das ist ja auch so der Punkt, ne? Wenn du es nicht ändern kannst, was willst du Energie drauf geben auf das Thema? Es gibt jetzt Leute, die würden jetzt, wer weiß was, an schlechten Bewertungen schreiben, das morgen erstmal auf LinkedIn jeden mitteilen, dann überhaupt jedem anrufen, den man so kennt, und meckern, wie blöd das alles funktioniert. Es ändert aber nichts, und deshalb würde ich vorschlagen, lass es direkt. Wenn du den inneren Antrieb klar hast, dann gibt es ein zweites Element, was ich aus meiner Sicht für erfolgsfördernd und tatsächlich erfolgsrelevant einstufe. Und zwar ist es, du musst akzeptieren, dass es im Leben immer erst zeitversetzt zu Belohnungen kommt, gerade wenn du große Ergebnisse anstrebst. Viele sind nicht gewohnt, einfach mal eine längere Zeit in Vorleistung zu gehen, gerade mit Mitarbeitern ja häufig ein Problem. Die arbeiten 2 Wochen mal ein bisschen mehr und wollen dann direkt eine Gehaltserhöhung haben, weil die einfach nicht verstehen, dass das immer auch ein langfristiger Prozess ist, dass es da um viele Monate, vielleicht sogar Jahre geht, und dass sich das irgendwann immer bezahlt macht, wenn du halt ein Leistungsträger bist. Vielleicht nicht sofort und vielleicht ein bisschen anders, als du es vorgestellt hast. Aber tatsächlich, jetzt lassen wir mal nicht über Mitarbeiter sprechen, wollen wir mal über jeden Einzelnen von uns selber nachdenken. Hast du das wirklich verinnerlicht? Hast du wirklich verinnerlicht, dass nicht alles, was du heute tust, morgen direkt zum Erfolg führt, nicht sofort messbar ist, dich nicht sofort auf ein anderes Level bringt, sondern vielleicht einfach nur ein notwendiger Baustein ist, um mit vielen anderen Bausteinen irgendwann dafür zu sorgen, dass es dir besser geht? Weil das ist das, was die meisten Menschen aus meiner Sicht einfach so ein bisschen unterschätzen. Es dauert halt einfach, bis bestimmte Sachen Realität werden können. Du kannst es beschleunigen, indem du kontinuierlich in der Umsetzung bleibst. Du kannst es beschleunigen, wenn du einfach immer weiter pusht. Du kannst im Endeffekt mehr erreichen, wenn du die Energie erhöhst und vielleicht an demselben Ziel wie jemand anders arbeitest, einfach mehr Stunden investierst und eine bessere Strategie hast, aber auch dann wird es einfach einen Augenblick dauern. Und das ist das, was den Leuten immer schwerer fällt zu akzeptieren. Ich glaube, für viele ist Ungeduld ein riesiges Problem. Und damit meine ich nicht die Ungeduld, unter der auch ich immer leide, dass ich immer denke, es dauert alles viel zu lange. Ich habe das doch gestern besprochen, warum ist das heute nicht schon fertig? Sondern diese Ungeduld, dass man einfach gar nicht akzeptiert, dass es vielleicht auch eine ganze Zeit lang gar nichts an Ergebnissen zu sehen gibt. Man einfach im Vertrauen darauf, dass es sich irgendwann auszahlt, weitermachen muss, weil dann irgendwann kommt der große Knall und auf einmal kommt Erfolg auf allen möglichen Kanälen und dann denkt jeder, wow, du hast über Nacht Glück gehabt, aber tatsächlich hast du einfach ja viele, viele Jahre vielleicht dafür gearbeitet, dass das plötzlich alles funktioniert und diesen Moment erreichen aus meiner Sicht viele nicht. Ich habe jetzt gerade in dem Vortrag Wachstum ist Chefsache so ein paar Stories dazu aufbereitet und habe ein paar Erfolgsfaktoren geteilt und vielleicht ein paar Strategien geteilt, die ich einfach für hilfreich finde. Eines einfach starten und im Prozess besser werden. Wer ewig plant, erreicht meistens nichts. Wer ewig plant, kriegt keine besseren Ergebnisse, sondern häufig keine. Wer einfach mal startet, dann feststellt, okay, hat nicht so 100% geklappt, den Kurs korrigiert und dann einfach weitermacht und in der Umsetzung bleibt, wird tendenziell immer weiterkommen. Aber in dem Vortrag habe ich halt auch so Sachen aufgezeigt. Als ich zum Beispiel damals mit 15, 16 Jahren irgendwie Lust hatte, mit Computern und der Arbeit an Computern Geld zu verdienen, da dachte ich dann so, ja gut, okay, wie gehst du denn da jetzt am besten vor? Und weil ich keine Ahnung hatte, habe ich halt einfach Briefe an die Eltern meiner Klassenkameraden geschickt, weil ich ja so eine Liste hatte, da stand ja immer drin, wer die Eltern sind und was die beruflich machen. Der eine war Rechtsanwalt, der andere war Arzt und so. Und da habe ich gedacht, die haben ja auch alle einen Computer, die brauchen ja auch alle irgendwie Hilfe. Dann habe ich irgendwelche Flyer verteilt, so in der Nachbarschaft, da bei uns in der Nachbarschaft alle so, ja, ich sag mal, ein bisschen besser verdient haben und das hier eine sehr gehobene Wohngegend war, gab es dann natürlich dann auch Leute, die sich durchaus so einen Dienstleister nach Hause kommen lassen, der dann eben auch ein bisschen mehr Geld kostet, als wenn du den Computer irgendwo in der Stadt früher abgegeben hast. Ja, und so habe ich halt die ersten Kunden aufgebaut und dann das immer weiter gemacht und tatsächlich da ja auch nächtelang gearbeitet, weil tagsüber musste ja irgendwie noch in die Schule gehen. Und das habe ich dann immer weiter fortgesetzt, ja, und irgendwann hat das Ganze halt richtig gut funktioniert. Dann hatte ich irgendwann 2018 den Wunsch, einfach öfter Vorträge zu halten und die Schwierigkeit, dass mich ja kaum jemand kannte und keiner mir wirklich die Bühne geben wollte. Und dann habe ich einfach kurzerhand überlegt, ich könnte das ja selber organisieren. Habe hier um die Ecke beim Fahrsaal angefragt, ob ich ihn irgendwie mieten kann. Da haben die gesagt, ja, können Sie machen, sind wir jetzt nicht so drauf vorbereitet, aber was wollen Sie denn hier so tun? Ich sage, ja, auch so ein Seminar machen, so mit Leuten, vielleicht so für 2 Tage, samstags, sonntags. Und dann müsste ich den halt irgendwie leihen. Und dann haben die gesagt, ja gut, also dann müssten wir ihn aber 150 Euro berechnen. Und ich fand das mega günstig, habe mir das aber nicht anmerken lassen, sondern tatsächlich dann schwer erschrocken getan. Habe gesagt, aber dann für Freitag bis Montag, ne, weil ich muss ja auch aufbauen und abbauen. Dann haben sie gesagt, ja, ja, das können wir schon machen. Ja, und dann haben sie mir für 150 Euro letztlich 4 Tage den Fahrsaal angeboten. Da das dann zu einer Zeit war, wo man auch hätte heizen sollen, haben sie mich gefragt, ob ich auch Interesse daran hätte, dass sie da drin heizen. Das wären dann pauschal für die 4 Tage 50 Euro mehr, weil Heizen da halt sehr aufwendig ist, weil ne, das halt nicht dauerhaft beheizt ist und so. Ich sage, ja, ja, machen Sie das mal. Und dann habe ich für 200 Euro angefangen, mir da die ersten Veranstaltungen selber zu schaffen. Und dann habe ich Leute eingeladen, die kamen und heute zahlen sie sogar gutes Eintrittsgeld dafür, wenn sie kommen. Und wir sind ja noch immer am Anfang, sage ich meinem Team immer. Wir haben ja noch viel vor. Von daher, wenn du frühzeitig mit dabei bist, macht das durchaus Sinn, frühzeitig mal den Kontakt zu suchen, weil irgendwann ist die Masse so groß, da ist das gar nicht mehr so einfach. Naja, aber zeitversetzte Belohnungen, das ist halt wirklich so der Punkt, ne? Du musst wirklich darauf achten, dass du dafür eine gewisse Akzeptanz entwickelst. Ich bin ja auch an verschiedenen anderen Unternehmen beteiligt, habe hier und da immer mal mit Leuten zu tun, die irgendwie Investoren suchen und Geldgeber letztlich suchen. Und wenn sich dann die Gelegenheit als sinnvoll erweist, weil in einem 1:1 Beratungsgespräch rauskommt, dass die Firma eigentlich ganz gutes Potenzial zu haben scheint, denen aber jetzt aktuell einfach nur die liquiden Mittel fehlen, dann gehe ich da schon mal ein bisschen ins Risiko, gebe hier und da mal ein bisschen Geld und beobachte dann, was daraus wird. Manchmal ist das sehr, sehr erfreulich, manchmal funktioniert das nicht. Das hast du ja immer. Es gibt ja auch viele Faktoren, die darauf Einfluss haben, ob ein Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Aber auch hier ist ja einfach zeitversetzte Belohnung und die Akzeptanz dieses Mechanismus ist dafür verantwortlich, dass ich dann irgendwann teilweise 2, 3 Jahre später vielleicht einfach eine schöne große Summe Geld zurückkriege, ohne dass ich da immer wieder neue Arbeit habe investieren müssen. Einfach nur, weil ich einfach akzeptiert habe, dass es einfach dauert. Deshalb prüf das mal für dich und prüf vor allen Dingen auch, ob du dir immer wieder Zeit nimmst, auch deinen Mitarbeitern diese Mechanismen klarzumachen. Weil du darfst ja nicht vergessen, Mitarbeiter haben ja häufig ganz viele andere Mitarbeiter als Freunde und Bekannte. Das heißt, denen fehlt sozusagen dieser unternehmerische Blick aufs Leben. Denen fehlt die Erkenntnis, wie bestimmte andere Sachen funktionieren. Die haben einfach andere Erfahrungswerte. Das Problem ist, die teilen ihre Erfahrungswerte mit Menschen, die eigentlich die gleichen Erfahrungswerte haben. Und deshalb ist es ja auch so, dass du teilweise dadurch keine neuen Gedanken entwickelst. Und wenn du den Mitarbeitern unternehmerische Zusammenhänge erklärst, wirst du tendenziell erleben, dass die Mitarbeiter verständnisvoller werden, leistungsfähiger werden, auch besser ihren eigenen Part in einer komplexen Zielstrategie verstehen, weil sie eben nicht einfach nur denken, okay, es müsste ja eigentlich, wenn es der Firma besser läuft, automatisch dazu führen, dass wir alle mehr Geld kriegen, weil das ja einfach falsch ist. Denn im Umkehrschluss ist es ja auch so, wenn es der Firma schlecht geht, kriegt ja nicht jeder Mitarbeiter automatisch weniger. Und deshalb, das muss man denen ja schon von der Komplexität mal aufschlüsseln. Das würde ich nicht einfach den Freunden und Bekannten überlassen, weil wenn du das selber machst, hast du einfach mehr Kontrolle über das, was da im Kopf deiner Leute passiert. Wenn wir jetzt über Kopf und solche inneren Antriebdinge, zeitversetzte Belohnung und so weiter nachdenken, sind wir natürlich schnell auch bei dem Thema Motivation. Du solltest viel dafür tun, dass du immer wieder Wege findest, dich selber zu motivieren, dich selber zu zwingen, weiterzumachen, dich selber zu zwingen, bei einem Rückschlag nicht aufzugeben, dich selber zu zwingen, bestimmte Dinge einfach ein zweites und das drittes Mal zu versuchen, wenn es beim ersten Mal einfach gescheitert ist. Du solltest aber auch Scheitern nicht einfach nur als Niederlage auffassen, sondern vielleicht auch überlegen, was hat dazu geführt? Was müsste ich beim nächsten Mal besser machen? Was habe ich gelernt? Was nützt es mir eventuell, das jetzt gewusst zu haben? Und du solltest vor allen Dingen in dem Zusammenhang vielleicht auch immer mal wieder Grenzen testen, weil Grenzen testen natürlich auch einfach hilft, mal deine eigene Belastbarkeit realistischer einzuschätzen. Ich habe ganz zu Beginn dieser Folge über das Thema Schlafen und Schlafrhythmus und Schlafdauer gesprochen und ich weiß, ich brauche ungefähr 7,5 Stunden Schlaf, um gut zu funktionieren. Bei der Bundeswehr habe ich an einer Übung teilgenommen, da haben sie uns eine Woche lang jede Nacht nur 1,5 Stunden schlafen lassen. Das habe ich auch überlebt, da bin ich auch nicht direkt durch krank geworden, da bin ich auch nicht direkt durch verrückt geworden. Ich kann dir aber sagen, so gut wie danach habe ich nie geschlafen, weil wenn du tatsächlich so wenig Schlaf pro Nacht kriegst, dann ist der Tag schon irgendwie ein bisschen anstrengender als sonst, aber du bist überrascht. Das funktioniert trotzdem. Du kannst den Rest des Tages, was ja dann 22,5 Stunden ausmacht, immer noch in irgendeiner Form funktionieren. Das Einzige, was du nicht machen kannst, ist irgendwo Pause. Also wir waren zum Beispiel auf dem Schießplatz und da kannst du ja nicht immer alle gleichzeitig schießen lassen. Da wirst du in so Fünfergruppen oder so aufgeteilt und die werden dann immer in Fünfergruppen nach vorne gerufen. Die anderen liegen hinten in so einem Graben, in so einem Sicherheitsbereich, damit wenn da irgendwas wegsplittert oder so, wir haben Panzerfaust geschossen, dass da keiner verletzt wird. Aber tatsächlich ist es dann halt auch oft passiert, dass keiner mehr aus dem Graben sozusagen nach vorne gekommen ist, wenn wir dann gerufen wurden, weil wir einfach alle eingepennt sind. So, das war einfach auch eine schöne Erfahrung. Aber ich meine, damit habe ich einfach so Grenzerfahrung gesammelt. Ich weiß, dass 1,5 Stunden Schlafen, ein paar Tage am Stück mich nicht umbringen. Ich habe irgendwann 10 Tage gefastet, weil ich wissen wollte, was passiert eigentlich, wenn ich gar nichts esse. Dann habe ich mal getestet, was ist eigentlich, wenn ich einen falschen Sprung mache. Dann habe ich mal getestet, was ist eigentlich, wenn ich mal einen Halbmarathon laufe. Dafür habe ich dann tatsächlich einige gemacht, um das einfach vernünftig zu trainieren. An dem Tag, wo der Wettkampf war, hatte ich schon 7 gemacht. Das heißt, das war dann der 8. Und so habe ich einfach immer wieder versucht, die Grenzen kennenzulernen und vielleicht auch zu verschieben. Weil in dem Moment, wo du weißt, du kannst mehr, wenn du weißt, es ist noch nicht zu Ende, wenn du weißt, du hast Kraftreserven, weil du dich an Referenzszenarien aus deinem Leben erinnerst, wirst du halt auch immer wieder Wege finden, dich anzutreiben. Zumindest sollte das so sein. Das ist das Thema Motivation. Du musst halt auch gucken, bist du jemand, der in der Lage ist, sich selber zu motivieren oder bist du jemand, der immer extern motiviert werden muss? Ich meine, beides ist teilweise auch mal im Wechsel erforderlich. Ich hatte jetzt gerade vor 2 Tagen, heute ist Sonntag, am Freitag, hatte ich mit einem Kunden aus meiner Mastermind-Kontakt, 100 Mitarbeiter, aktuell ein paar Schwierigkeiten auf der finanziellen Seite, Kurzarbeit und so weiter angemeldet, weil es da gerade in der Branche ein bisschen kriselt. Ja, da ging es eigentlich nur darum, jemanden mal wieder so ein bisschen aufzubauen, weil im Moment kommen einfach viele Einschläge gleichzeitig und dann hieß es einfach nur am Ende, Philipp, es war wieder mal ein cooles Gespräch, es war sehr motivierend, du hast immer so die Fähigkeit, jemanden wieder aufzubauen. Ja gut, das ist vielleicht der Fall, aber letztlich ist es so, ich kann auch nur aufbauen, was du mitbringst. Das heißt, wenn du schon selber total am Ende bist, ist es halt relativ schwierig. Deshalb trotzdem, du musst immer schauen, dass du lernst, dich selber zu motivieren und dann auch den Mechanismus Motivation verstehen, damit du dann auch in der Lage bist, daraus Erkenntnisse abzuleiten, die dir helfen, deine Mitarbeiter und vielleicht auch die Menschen allgemein in deinem Leben zu motivieren. Vielleicht auch einfach nur zu motivieren, Dinge zu tun, die für dich in dem Moment gerade gut wären. Aber Motivation ist halt einfach ein Thema. Da kann man nicht einfach nur klatschen und hüpfen und springen und ich sag mal, großes Rumgeschreie mit verbinden, so Chaka-Chaka-Sachen, sondern das ist halt auch wirklich die Fähigkeit, Kraft zu mobilisieren, um einfach wieder eine Etappe zu meistern. Das bringt mich dann auch dazu, dass ich denke, Motivation alleine ist häufig nicht ausreichend. Du solltest halt auch versuchen, eine gewisse Disziplin zu entwickeln. Disziplin führt dich an Orte, die du mit Motivation niemals erreichen könntest. Wenn du Disziplin hast und einfach Dinge durchziehst, dann wirst du einfach mehr Konstanz in die Umsetzung reinbringen. Dann wirst du alleine durch die häufigere Wiederholung teilweise nicht nur besser, sondern darüber hinaus dann auch einfach zuverlässiger nach vorne kommen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass du Disziplin entwickelst, weil gerade die mangelnde Disziplin ist ja häufig auch dafür verantwortlich, dass du beispielsweise den Kunden heute doch nicht anrufst, dass du den Follow-up heute doch nicht machst, dass du irgendein E-Mail-Thema heute doch noch nicht bearbeitest, dass du das wieder auf die lange Bank schiebst, dass du den Kunden, der seine Rechnung nicht bezahlt hast, doch nochmal davonkommen lässt, weil du denkst, ach ja gut, den kenne ich schon so lange, der wird schon irgendwann bezahlen, und plötzlich hast du eine riesengroße OPOS-Liste und hast das Gefühl, eigentlich bräuchtest du eine Banklizenz, weil du so viel Geld verliehen hast. Das heißt also, Disziplin ist halt wichtig zu entwickeln, und Disziplin kann man natürlich noch ein bisschen perfektionieren, indem man Routinen ausbildet. Ich meine, jeder von uns kennt das. Ich kenne jetzt nicht jeden Einzelnen von euch, aber ich unterstelle das einfach mal. Jeder von euch wird sich mindestens zweimal am Tag die Zähne putzen. Das hat nichts mit Motivation zu tun. Das ist halt einfach normal. Du stehst halt auf, und wahrscheinlich wird es dir wie mir gehen. Du hast die Zähne schon geputzt und denkst dir manchmal auch, habe ich die eigentlich schon geputzt oder habe ich die nicht geputzt? Weil das mit so wenig Gehirnleistung verbunden ist, weil es so routiniert ist, dass du das einfach machst und gar nicht mehr so wirklich wahrnimmst. Und das ist eben das Ideal, was man machen sollte. In meinem Buch 55 Business Turbos habe ich da ausführlich drüber geschrieben. Wenn du schaffst, bestimmte Dinge, die in deinem Business und deinem Leben notwendig sind, zu routinieren, also in Routinen abzubilden, dann hast du den ganz großen Vorteil, dass du das auch umgesetzt kriegst, wenn du hundemüde bist. Weil Routinen kaum noch Rechenleistung im Kopf erfordern. Das heißt, selbst wenn der Kopf schon müde ist, selbst wenn du denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich muss echt ins Bett, wird die Routine immer noch funktionieren. Ja, denk mal jetzt einfach an Kinder zurück. So, Kind hat anfangs noch keine Routine. Wenn das nachts aufwacht und irgendwie muss, lässt es einfach laufen und am nächsten Tag muss wieder das ganze Bettzeug waschen. Im Erwachsenenalter ist das ja dann häufig doch so irgendwie antrainiert, dass selbst wenn du hundemüde bist, du es immer noch schaffst, nachts nochmal eben aufzustehen, vielleicht zur Toilette zu gehen, dich wieder hinzulegen. Vielleicht weißt du am nächsten Tag auch nichts mehr davon. Aber das ist einfach nur so ein Beispiel, damit du mir besser folgen kannst. Es gibt einfach Möglichkeiten, sowas zu entwickeln. Und mit sowas würde ich dich animieren wollen, sich immer auseinanderzusetzen, um immer besser darin zu werden. Du solltest auch nicht einfach die Routinen von anderen Menschen übernehmen. Jetzt plötzlich hat jeder das Gefühl, er müsste sich in so eine Eistonne setzen. Aber wenn du zum Beispiel kein Geld auf der Bank hast, nützt es in der Eistonne nichts. Dann sitzt du da, dann ist dir kalt und du hast kein Geld in der Bank. Das heißt, manchmal müsste man auch einfach mal überlegen, ob die Routine, die jemand anders macht, gerade für dich hilfreich ist. Vermutlich ist das aber nicht der Fall, weil der eben andere Ziele verfolgt und in einer anderen Lebenslage ist. Deshalb würde ich mir einfach überlegen, welche Routine würde dir gerade helfen, deine Ziele zu erreichen. Du kannst dir sicherlich mal durch den Austausch mit anderen Leuten ein paar Ideen holen, wie man sowas machen könnte. Aber schlussendlich musst du das einfach für dich selber entwickeln. Und dazu möchte ich dich hier in dieser Folge einfach nur animieren. Gestartet von deinem inneren Antrieb, müsstest du immer wieder überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Welche Ziele strebe ich im Leben an? Dann musst du akzeptieren, dass das mit zeitversetzten Belohnungen und Ergebnissen und Erfahrungen verbunden ist. Dann musst du halt schauen, dass du dich motivierst, durchzuziehen, auch in den Momenten, wo es nicht so gut läuft. Dann solltest du halt einfach gucken, dass du irgendwie immer wieder auch mal deine Disziplin trainierst. Vielleicht beispielsweise auch, indem du einfach mal ein bisschen weniger auf süße Getränke verzichtest, also mehr drauf verzichtest, weniger davon trinkst, wollte ich sagen. Oder vielleicht mal im Restaurant keinen Nachtisch bestellst oder einfach mal früher ins Bett gehst oder mal früher aufstehst und nicht 13 Mal den Snooze-Button drückst. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, disziplinierter zu werden. Und du musst es halt schaffen, dass es sich irgendwann gut anfühlt und dass es wie so ein Muskel ist, den man trainiert, und dass es halt einfach ein gewisser Ehrgeiz ist, wo du sagst, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich ziehe das jetzt durch. Einfach auch nur, um mir selber zu beweisen, dass ich es kann, dass ich die Dinge zu Ende bringe, die ich mir vorgenommen habe. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn du niemandem davon erzählst, was du machen möchtest, kannst du es einfach morgen lassen und keiner merkt was. Aber du solltest diesen Mechanismus umswitchen. Du solltest sagen, die letzte Person, die ich auf dieser Erde enttäuschen will, bin ich selber. Und deshalb, wenn ich mir selber gegenüber ein Versprechen gebe, dann ziehe ich das durch. Und wenn du das richtig verinnerlicht kriegst, dann wirst du nach hinten raus einfach unaufhaltsam, weil irgendwann werden dich alle anderen Leute mal enttäuschen. Aber du solltest gucken, dass du dich selber nie enttäuscht, weil wenn du dich selber nicht enttäuscht und du weißt, du kannst dich immer auf dich selber verlassen, dann wirst du auch tendenziell einfach im Leben erfolgreicher. Weil tatsächlich ist ja so, viele zum Beispiel, die sagen, ja, meine Kunden sind so unverbindlich im Verkaufsgespräch. Ja, das liegt häufig auch daran, weil du nicht verbindlich genug bist. Wenn du aber jemand bist, wo du sagst, passen Sie auf mein Wort können Sie sich verlassen, geben Sie mir einen Auftrag, ich garantiere Ihnen das Ergebnis und all solche Dinge, dann wird das irgendwann ausstrahlen, dann wird das irgendwann eine gewisse Sogwirkung entwickeln, dann wird das andere Leute mitreißen. Wenn du aber selber ins Geheime weißt, eigentlich würde ich mich auf mein eigenes Wort auch nicht immer verlassen, dann kannst du nicht verhindern, dass du das unterbewusst in diese ganzen Gespräche einfließen lässt und dann kriegst du dafür die Quittung, weil der Kunde das irgendwie aufnimmt, irgendwie vielleicht dadurch verunsichert wird und selber die Erteilung des Auftrages zurückhält oder pausiert. Deshalb, die Verbesserungen beginnen immer bei dir selber. Nimm diese Folge wirklich mal als Impuls, mal zu reflektieren. Stehst du zu deinem Wort oder hast du einfach nur viele Worte, die eigentlich völlig belanglos sind? Ändere das, entwickle ein paar Routinen und werde einfach unaufhaltsam. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du wieder bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn du die Folge gut bewertest und vielleicht sogar einfach anderen Leuten mal von diesem Podcast berichtest oder mir auch mal schreibst. Weil es könnte ja sein, dass du sagst, hey, ich habe hier noch ein paar Themenwünsche, ich habe ein paar Feedbacks, ich habe ein paar Gedanken, die durch deinen Podcast getriggert wurden oder vielleicht schon die ersten Ergebnisse. Ich freue mich immer auf Feedback, aber ich freue mich natürlich auch, wenn die Hörerschaft wächst. Von daher, mach gerne mal ein bisschen Werbung für diesen Podcast, wenn du regelmäßig dabei bist. Und jetzt freuen wir uns beide schon einfach auf die nächste Folge.